mit der Länderzeit am Mittwochmorgen. Und zu der begrüßen Sie
Renate Rutter
und Michael Röhl. Herzlich willkommen. Rund 100 Gruppen aus dem In- und Ausland kommen Jahr für Jahr in ein Dorf im Allgäu, um mehr zu erfahren über Energieeffizienz und auch über regenerative Stromerzeugung, von der Photovoltaik bis zur Biogasanlage. Wildpolsried, so heißt der Ort mit seinen 2500 Einwohnern, über den geschrieben wird, hier sei die energetische Zukunft Deutschlands längst Gegenwart. Kein Wunder also, dass Wildpolsried für ein Pilotprojekt ausgewählt wurde, bei dem es darum geht, das Stromnetz von morgen zu testen. Ein Stromnetz, von dem gesagt wird, dass es deutlich intelligenter und auch automatisierter sein müsse als das bisherige Netz. Und so erproben das Allgäuer Überlandwerk als Stromanbieter vor Ort gemeinsam mit Siemens und der RWTH Aachen sowie der Hochschule Kempten ein Stromnetz, das zukünftig in ganz Deutschland Stromerzeugung auf der einen Seite und Stromverbrauch in Einklang bringen soll. Wir sind heute Morgen mit der Länderzeit nach Wildpolsried im Allgäu gereist, um mehr über dieses Dorf zu erfahren, das ich eben vorgestellt habe, das heute bereits ja auch die Energiewende lebt, und um eine Vorstellung zu bekommen von einem Stromnetz der Zukunft, das die Energiewende in ganz Deutschland erst möglich machen soll. Dazu haben wir hier im Kulturcafé von Wildpolsried, ob real oder auch per Zuschaltung, spannende Gäste eingeladen. Doch zunächst wird Ihnen meine Kollegin Renate Rutter das Energieeffizienzprojekt Wildpolsried, so wie es auch am Ortsschild heißt, einmal etwas genauer vorstellen.
Genau, Energieeffizienzgemeinde steht schon auf den Schildern am Ortseingang. Und außerdem steht dort Mitglied im Klimabündnis Alianza del Clima und der Allianz in den Alpen. Also man sieht direkt, das hier ist kein Ort wie jeder andere, sondern ein Dorf, in dem sich die Bürger für erneuerbare Energien engagieren. Und dafür hat der Ort auch schon jede Menge Preise bekommen. Wildpolsried liegt etwa 10 Kilometer nördlich von Kempten im Allgäuer Voralpenland. Eine hügelige Gegend, grüne Wiesen, Kühe grasen dort, bewaldete Hügel, und auf diesen Hügeln hinter dem Ort drehen sich große Windräder. 9 Stück sind das, die sieht man schon von Weitem. Auf dem Gemeindegebiet sind es 5 und die anderen gehören den Nachbarn. Außerdem gibt es Biogasanlagen und eine Dorfheizung. Wenn man sich im Ort so umschaut, in den Weilern, in der Nähe und im Dorf selbst, dann fällt auf, fast auf allen Dächern von Häusern und Scheunen sind Solar- und Photovoltaikanlagen installiert. Wir sind heute im Kulturcafé zu Gast. Ich stehe davor und mitten im Ort ist das, und daneben ist das Rathaus, gegenüber ein Gasthof mit Biergarten, schräg gegenüber die Kirche, und hier im Kulturcafé unten drin ist auch die Zentrale der Dorfheizung für viele private und öffentliche Gebäude. Also alles hat hier irgendwie mit Energie zu tun. Und neben dem Kulturcafé wird gerade umgebaut. Es entsteht ein ökologisches Bildungszentrum mit Seminarräumen und Gästezimmern, wo all das weitergegeben werden soll, was hier im Ort schon erprobt wird. Und weiter mit Michael Röhl.
Ja, ein erster Eindruck von Wildpolsried. Die Zukunft beginnt auf dem Lande. Im Allgäu wird das intelligente Stromnetz von morgen getestet, erprobt. So haben wir die heutige Länderzeit genannt. Und natürlich interessiert uns auch Ihre Meinung zum Thema Energiezukunft in Deutschland, zum Thema Energiewende. Und das, was bereits hier in Wildpolsried, wir werden es gleich noch ein bisschen ausführlicher machen, bereits vorgelebt wird. Rufen Sie uns kostenfrei an oder schreiben Sie uns. Meine Kollegin Bettina Köster wird dann Ihre Diskussionsbeiträge nach 11 Uhr für uns zusammenfassen. Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464, noch einmal 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns eine E-Mail an länderzeit@dradio.de. Arno Zengerle ist bei uns, der Bürgermeister hier von Wildpolsried. Herr Zengerle, wie viele Jahre ist man denn hier im Ort bereits der Entwicklung in ganz Deutschland, was die Energiewende betrifft, voraus?
Ich kann nicht sagen, wie weit wir voraus sind. Ich kann nur sagen, wir haben bereits seit Anfang der 90er Jahre damit angefangen, uns Gedanken zu machen, wie unsere Energiezukunft aussehen soll.
Was war der Motor? Ich denke, es gibt viele Gemeinden auf dem Lande, die ähnliche Möglichkeiten haben wie Sie. Was ist der Motor im Ort, dass Sie gesagt haben, bevor überhaupt Fukushima oder irgendwelche andere Atomkraftwerke Probleme machen, da wollen wir ran. Das ist für uns das Thema, das große Dorfthema der Zukunft.
Es gab keinen eigentlichen Startschuss. Wir haben bei uns viele Akteure an diesem Thema, und die sind die eigentlichen Motoren. Ganz speziell natürlich die Familie Einsiedler bei uns im Ort, Landwirte und Energiewirte, die im Bereich Biogas und Windkraftanlagen wirkliche Pioniere sind.
Nun ist es so, ich habe es zu Beginn der Sendung gesagt, es kommen Gruppen aus dem In- und Ausland, die demnächst auch hier nebenan im ökologischen Bildungszentrum dann auch entsprechend wohnen sollen, um sich das anzuschauen, was Sie hier geschaffen haben vor Ort. Was können Sie als Vorbild weitergeben? Was sind Erfahrungen, wo Sie sagen, die können Sie auch anderen Gemeinden mitteilen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass diese Energiewende aus vielen Komponenten besteht. Dieses Bild der Energiewende, das sind viele Mosaiksteinchen. Es sind keine großen Taten, die wir vollbracht haben. Wir haben in vielen Bereichen eben sehr viel gemacht, ob es das im Bereich Energieeffizienz oder auch im Bereich der regenerativen Energieerzeugung. Man muss nicht das ganz große Rad erfinden. Man muss die vielen kleinen Räder, die es derzeit schon gibt, einfach nutzen.
Nun ist Wilpoltsried ein Ort mit 2.500 Einwohnern, das heißt überschaubar. Wie viele Menschen ziehen denn hier im Ort mit? Gibt es Widerstände, die sagen, also das gefällt mir nicht mit diesen ganzen Photovoltaikanlagen auf dem Dach, es gibt auch Windräder? Oder ist es eher so, dass das ganze Dorf dahinter steht?
Es ist klar, dass zu jedem Thema, ob jetzt Energie das Thema ist oder anderes, dass es auch unterschiedliche Meinungen gibt. Die gibt es auch bei uns. Nicht jede Photovoltaikanlage ist richtig schön, nicht jedes Windrad kann man am richtigen Platz aufstellen, aber die große Mehrheit bei uns im Ort steht hinter diesen Maßnahmen und ist auch stolz darauf, dass wir mittlerweile bayernweit, aber auch darüber hinaus in Deutschland einen vorderen Platz im Bereich der Energieerzeugung einnehmen.
Aus Bremerhaven zugeschaltet ist Frau Professor Dr. Claudia Kempfert. Frau Kempfert, guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Sie sind vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die Abteilungsleiterin Energie, Verkehr, Umwelt. Frau Kempfert, was wir eben gehört haben hier auf dem Land, was hier passiert, Sie kennen auch die Situation in Wilpoltsried. Ist die Energiewende die große Chance für die ländliche Region, wie wir es hier im Allgäu erleben?
Ja, ich denke schon. Also ich kenne da Wilpoltsried in der Tat und Herr Zingerle hat es ja ganz richtig dargestellt. Es sind viele, viele Bausteine, viele Mosaikbausteine, die hier zusammengehen. Zentrale Akteure, das sind lokale Unternehmen, Kommunalpolitiker und eben halt auch die Mehrheit der Bürger, die dahinter stehen, die eben halt dies auch mit begleiten müssen. Und die Kommunen, auch die Gemeinden, die das so umsetzen, schaffen das auch sehr gut. Und beides, Energieeffizienz, erneuerbare Energien in Einklang zu bringen. Ich sehe es als Riesenchance und man sieht ja auch, wie erfolgreich Wilpoltsried ist.
Nun kennen wir das ja bereits aus der Landwirtschaft. Wir haben das eben im Vorgespräch auch gesagt, dass dort nun entsprechend für die Lebensmittel gesät, geerntet wird. Wird das in Zukunft auch für die Energie gelten, dass auf dem Land, Frau Kempfert, praktisch das an Energie eingeholt wird, was dann auch in den Städten, unter anderem in der Industrie, verbraucht wird?
Ich denke, es wird viele Komponenten geben. Einerseits auch die Landwirtschaft, die Kommunen, die für Gemeinden, für Regionen Energie produzieren werden. Aber es wird auch Großprojekte geben. Also ich bin ja jetzt im hohen Norden, da gibt es sehr viele Windanlagen, Offshore-Windanlagen. Die sind genauso wichtig wie jetzt kleine Anlagen, Biogas oder Energieeffizienz, worüber wir heute noch sprechen werden, im Süden Deutschlands. Also es ist ein Sammelsurium an verschiedenen Projekten, die gleich wichtig sind.
Bei uns ist Wendelin Einsiedler. Einsiedler, Sie sind eben schon angesprochen worden, als ich die Frage gestellt habe, wer ist denn und der Motor überhaupt hier im Ort? Und da sind Sie und Ihre Familie genannt worden. Was treibt Sie um? Warum haben Sie so früh gesagt, ich muss auf erneuerbare Energien setzen und wir wollen das hier auch im Ort und auch als Familie probieren?
Ich denke, Klimaschutz war 1990 auch schon ein Thema. Man hat es noch nicht so ernst genommen. Und als Landwirt arbeitet man mit der Natur und man sieht, welche Kräfte die Natur hat und die zu nutzen. Es gibt nichts Fantastischeres.
Ich habe Sie gestern kennengelernt, als Sie hier mit einem Elektromobil vorbeigefahren sind. Dazu werden wir gleich auch noch ein bisschen mehr hören. Und Ihre Augen leuchteten, als Sie von Ihren Projekten auch erzählt haben. Gehört dieser Enthusiasmus mit dazu? Oder würden Sie sagen, nein, das ist am Ende auch rein marktwirtschaftlich gerechnet und das passt und das stimmt?
Na, das Idealismus ist auf jeden Fall gefordert. Sonst kommt das auch nicht rüber. Man muss das den Leuten immer wieder sagen, immer wieder beibringen. Man darf nicht ausgehen, dass sie alles so denken wie einer, der schon in der Thematik steckt. Und nur das immer wiederholen, das bringt den Erfolg und die Leute auch einbinden. Und was ganz wichtig ist, nicht bei Worten bewenden lassen, sondern Taten folgen lassen. Und auch hier, wie es in Wilpoltsried geschehen ist, Bürger Anlagen bauen, die Leute einfach auch finanziell einbinden und damit wissen sie mehr um die Thematik und dann ist das Thema leichter rüberzubringen.
Ich habe eben schon den Bürgermeister gefragt, welche Erfahrungen Sie auch an nationale, an internationale Gruppen weitergeben können in den letzten Jahren. Wo haben Sie gesagt, da haben wir Lehrgeld gezahlt und wo haben Sie auf der anderen Stelle auch große Erfolge erzielt?
Ich denke also, wir haben im Thema Windkraft, Winderzeugung auf jeden Fall große Erfolge erzielt. Im Thema Biogas mit Wärmenutzung, Wärmekonzept große Erfolge erzielt. Und es ist schon immer nett zu erfahren, wie man das Wissen und die Erfahrungen weitergeben kann. Fehler muss man nicht zweimal machen. Und das kommt bei den Gruppen gut an und wird sehr honoriert.
Ich habe mir mal die Zahlen vorher angeguckt. Was ich ganz interessant fand als Laie ist, dass man mit 5 Windkrafträdern in der Lage ist, nicht nur den Strom von 2.500 Menschen zu produzieren, sondern fast doppelt so viel. Das heißt also, man kann, wenn man als Ort schon relativ wenig tut, in Anführungszeichen, eine Menge erreichen.
Ja, auf jeden Fall. Man kann auch andere Orte versorgen, die die Gegebenheiten nicht so haben. Und gerade mit Windkraft ist sehr, sehr effektiv, mit neuer Technik riesig, kann man sagen, und zu einem sehr, sehr günstigen Preis.
Worauf setzen Sie? Es gibt ja viel Diskussion auch zum Thema Photovoltaik. Die Kanzlerin hat sich dazu nochmal geäußert und gesagt, ob das nun wirklich mit Blick darauf, was da die Kosten sind, ob das tatsächlich die Zukunft in Deutschland ist. Wie schätzen Sie es ein?
Ja, ich setze auf jeden Fall in erster Linie auf Wind, Sonne. Biomasse wird eine begrenzte Rolle spielen. Aber ist auch wichtig im Mix.
Herr Zengerle, vielleicht noch mal an Sie als Bürgermeister. Es ist eine Menge getan worden. Wir werden gleich über ein Pilotprojekt auch hier sprechen. Warum sagen Sie denn als Gemeinde, wir sind dabei und wir wollen auch ein Stück dieser Energiewende vorleben?
Ja gut, wie gesagt, wir haben schon seit Anfang der 90er Jahre uns damit beschäftigt und bei uns ist eben die Struktur vorhanden, ist das Interesse der Bürgerschaft vorhanden und wir wollen diese Energiewende sehr aktiv mitgestalten. Und dass unsere Bürger hier sehr aktiv mitmachen, das sehen wir daran, wie viele jetzt bei diesem Test unseres Allgäu-Überlandwerkes teilnehmen. Es sind mittlerweile fast 300 Leute an unseren Windkraftanlagen beteiligt. Viele sind an unserer Dorfheizung, an unserer Biomasseheizung angeschlossen. Und wenn es um Energieeinsparprojekte geht, Energieeffizienzprojekte, macht auch ein Großteil des Dorfes mit. Also das Interesse im Dorf ist absolut vorhanden. Und wir wollen einen Schritt nach dem anderen in Richtung dieser Energiewende machen.
Bei uns ist auch Dr. Michael Fiedeldey, er ist der technische Leiter beim Allgäuer Überlandwerk. Herr Fiedeldey, draußen steht Wildpolsried, das Energiedorf im Allgäu. Würden Sie das auch so sagen?
Das könnte ich bestätigen. Wir, die Allgäuer Überlandwerke, betreiben die Netze und machen die Energieversorgung hier im Allgäu, im Oberallgäu und auch im Westallgäu. Wir sind natürlich sehr früh schon angefangen und haben uns die Frage gestellt, wie entwickelt sich der Zubau dezentraler Energien in unserem Netz? Und bereits 2007 haben wir mit dem Fraunhofer-Institut die PESA-Studie entwickelt, eine Potenzialanalyse des Zubaus erneuerbarer Energien. Und diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass das Allgäu energetisch autark sein kann. Sie ist aktueller denn je, denn jetzt kommen genau diese Themen wieder in den Fokus. Und wir haben natürlich einen Projektversuch hier gestartet, das Projekt IRENE, und haben dafür eigentlich eine exponierte Gemeinde gesucht, die eigentlich in ihrem heutigen Erzeugungsmix, wie wir ihn heute hier vorfinden, bildet Wildpolsried bereits heute die Situation 2020 auch in dem Mix ab, wie wir ihn in den politischen Leitplanken vorgegeben haben.
Also das heißt, das, was wir hier erleben, wird irgendwann mal in ganz Deutschland Tatsache sein. Kann man das so übertragen? Passt das?
Ich sag mal, wenn wir die politischen Ziele umsetzen, dann ist der Energiemix, den wir heute in Wildpolsried vorfinden, eigentlich das, was 2020, 2022 wir flächendeckend antreffen werden, zumindest in den ländlichen Regionen. Und das ist eben für uns dann die große Herausforderung, die wir nicht nur in Wildpolsried, sondern im gesamten Allgäu vorfinden, aufgrund des Zubaus dezentraler Erzeugungseinheiten. Und wir haben hier gut 5.500 dezentrale Einspeiser, die wir heute schon managen in unserem Netz, diese Menge von Energie zu handeln. Auf der einen Seite sie technisch in ein Netz zu integrieren und auf der anderen Seite sie auch vom Netzausbau und die daraus resultierenden Kosten zu beherrschen.
Nun wird ja viel diskutiert, wir werden das im Laufe der Sendung auch noch machen, über neue Stromautobahnen, die gebaut werden müssen von Nord nach Süd in die Ballungsgebiete rein aus irgendwelchen Offshore-Windparks. Jetzt sagen Sie, das Allgäu wird irgendwann mal autark sein. Das ist zumindest das, was wir hier als Überlandwerk, als Stromanbieter, als Energieerzeuger anbieten. Heißt das, Sie werden am Ende hier im Allgäu gar nicht auf diese Stromautobahnen angewiesen sein?
Die Stromautobahn werden wir, ich denke, als Rückfallebene nach wie vor noch benötigen. Wir haben heute schon die Situation an Schwachlasttagen, exponiert beispielsweise der Sonntag, dass wir grundsätzlich bei gutem Wetter Rückspeisesituationen aus dem Allgäu ins europäische Verbundnetz erleben. Das ist heute schon an Schwachlasttagen die Situation. Und wenn wir die Ziele mal analysieren, wohin wir gehen, wird das demnächst häufiger der Fall sein. Das heißt, die Autobahn wird man immer brauchen, aber unsere, und um die Metapher zu benutzen, nachgelagerten Landstraßen, die müssen wir natürlich jetzt ertüchtigen oder fit machen, genau für diesen Zubau, der uns erwartet. Und da haben wir zwei Ansätze. Wenn man das findet, wir können die Straßen breiter bauen, wir können sie vergrößern oder wir können intelligente Leitsysteme in solche bestehenden Infrastrukturen einsetzen, um diese Energieflüsse künftig optimierter nutzen zu können. Und das ist genau den Ansatz, den wir hier gemeinsam in unserem Konsortium verfolgen. Ich sag mal, entweder Intelligenz einzunetzen oder Kupfer zu verbauen. Das ist die Fragestellung.
Für diese Intelligenz zuständig, und da werden wir nach den Nachrichten auch noch ein bisschen mehr darüber erfahren, ist die Siemens AG. Dr. Clemens Hoffmann ist hier. Herr Hoffmann, kann man das so sagen? Die Vision der Energiewende wird in Wilpoltsried bereits gelebt?
Also als Infrastrukturkonzern interessiert uns natürlich die gesamte Wende, und für uns spannt sich da zunächst mal ein großer Bogen auf von einer europäischen Perspektive, einer deutschen Perspektive, und dann landen wir jetzt plötzlich im Allgäu, und die Frage ist natürlich, wie hängt das miteinander zusammen? Als Infrastrukturhersteller haben wir eigentlich alle Bestandteile von der Erzeugung, der Übertragung und dem Verbrauch im Portfolio und haben dann angefangen, im Bereich der erneuerbaren Quellen erstmal zu arbeiten und dort uns vor allen Dingen erstmal auf den Wind zu konzentrieren und reden da natürlich auch sofort von großen Leistungen. Was wir hier in Wilpoltsried sehen, sind die kleinen Leistungen, die kleinen Erzeuger. Und jetzt stellt sich für uns natürlich die Frage, wie ernst ist dieses Geschehen? Ja, und wir haben das dann sehr gründlich studiert, haben das versucht zu quantifizieren und stellen fest, das könnte also eine große Bewegung sein, die möglicherweise genauso stark ist wie diese großskaligen Erzeugungen. Also insofern ist das für uns wichtig hier. Und was wir hier technisch machen, ich glaube, das erläutern wir gleich noch, ne?
Genau. Da werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber Herr Fiedel, um vielleicht das vor den Nachrichten noch zu erklären, wenn man mal sich das Stromnetz von heute anschaut, wenn das Neue intelligent heißt, dann wird das Alte natürlich also entsprechend weniger intelligent sein. Was kann und was muss das heutige Netz leisten, um den Strom tatsächlich dann zu den Verbrauchern zu bringen? Also was kann das heutige Netz schon?
Das heutige Netz wird diesen Aufgaben sicherlich auch gerecht. Nur gehen wir heute hervor, wir haben Netzausbau zu leisten. Und für jedes angeschlossene KW-Peak, was wir bei uns im Netz haben, wir spezifische Netzausbaukosten zurzeit von gut 90 Euro. Und das ist natürlich ein Kostenfaktor, den wir solidarisieren über unsere Netzentgelte. Und die Idee ist ganz einfach, dieses künftigen Netzes eben durch Einsatz intelligenter Technik diese spezifischen Kosten geringer zu machen und dafür zu sorgen, dass Energie dadurch preiswert und bezahlbar bleibt.
Bei uns ist auch Professor Dr. Ernst-Peter Meyer von der Hochschule hier in Kempten. Herr Professor Meyer, auch nochmal die Frage an Sie. Was kann das jetzige Netz, was muss es leisten? Ich als Laie sage, da gibt es auf einer Seite die Großkraftwerke, auf der anderen Seite dann in der Dezentrale dann die entsprechenden Verbraucher. Ist das Netz relativ einfach derzeit gestrickt oder kann es doch schon eine Menge?
Ich würde sagen, das Netz kann schon eine Menge, aber man hat natürlich zu bedenken, dass der Ausbau dezentraler Einspeisung immer weiter fortschreitet. Das bedeutet also mehr Photovoltaik, auch mehr Windkraftwerke, die dann nun einspeisen, insbesondere in unser Netz der niedrigen Spannung, also das Niederspannungsnetz. Und dieses Niederspannungsnetz wird dementsprechend natürlich belastet. Ursprünglich ist ja dieses Netz so konzipiert, oder unser Netz generell, dass wir von den höheren Spannungsebenen eigentlich einspeisen bis in das Niederspannungsnetz. Dort haben wir die Verbraucher. Und nun tritt aber der Fall verstärkt auch ein, dass in der Niederspannungsebene eingespeist wird durch die dezentralen Energieerzeuger, sodass wir eine Umkehr quasi der Richtung des Energietransportes teilweise haben. Und das führt dann natürlich zu zusätzlichen Aufgaben, die wir vorher, als wir nur Verbraucher im Wesentlichen hatten, nicht hatten. Und um diese Aufgaben zu lösen, das wurde jetzt schon angesprochen, ist die wesentliche Aufgabe natürlich daran zu denken, hier Intelligenz in das Netz einzubringen. Die andere Möglichkeit wäre natürlich generelle nur Netzverstärkung.
Ja, Intelligenz ins Netz einzubringen. Nach den Nachrichten werden wir darüber weiterreden. Danke, Herr Professor Meyer. Noch einmal unsere kostenfreie Telefonnummer, damit Sie anrufen können. Nach 11 Uhr werden dann auch Ihre Fragen, Ihre Anrufe, Ihre Meinungen, Diskussionsbeiträge weitergegeben hier an unsere Runde. 00800 44 64 44 64 lautet die kostenfreie Nummer. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an länderzeit@dradio.de. Wir melden uns zurück aus Wilpoltsried nach den Nachrichten. Und weiter geht's mit der Länderzeit im Deutschlandfunk, meine Damen und Herren. Die Zukunft beginnt auf dem Lande. Im Allgäu wird das intelligente Stromnetz von morgen getestet, erprobt. Unser Thema heute Morgen. Wir sind zu Gast in Wildpolsried, dem Energiedorf im Allgäu, so zumindest in der Selbstdarstellung des Ortes auch. Es gibt Windkraft, Biogasanlagen, Photovoltaik, Solarthermie. Also eine Menge, das heißt das Vierfache oder Dreifache an Strom wird derzeit eingespeist, was hier im Ort selber auch entsprechend auch verbraucht wird. Ein idealer Ort, so haben wir in den ersten 20 Minuten erfahren, um hier tatsächlich zu testen, was denn ein intelligentes Stromnetz alles leisten muss, damit diese ganzen dezentralen Einspeisungen auf der einen Seite mit den Verbrauchsdaten auf der anderen Seite funktionieren kann. Ein Stück Energiewende, die praktisch hier gelebt und erprobt wird, damit im Jahre 2020, 2022 tatsächlich bundesweit auf Atomkraft verzichtet werden kann. Und dann, ich glaube, 35%, so ist die Zielmarge, des Stroms tatsächlich auch aus erneuerbaren Energien erfolgen kann. Falls Sie mitdiskutieren wollen, können Sie das gerne tun. Meine Kollegin Bettina Köster wird nach 11 Uhr, etwa gegen 10, 11, Viertel nach 11, Ihre Fragen, Ihre Diskussionsbeiträge hier an unsere Runde weitergeben. 00800 44 64 44 64, die kostenfreie Telefonnummer. Und auf der anderen Seite können Sie uns auch eine E-Mail schreiben unter länderzeit@dradio.de. Mitbeteiligt an diesem Pilotprojekt IRENE. IRENE steht für Integration regenerativer Energien und Elektromobilität, gefördert auch vom Bundeswirtschaftsministerium, ist die RWTH Aachen. Da ist heute Stefan Krengel bei uns zu Gast. Herr Krengel, welche Herausforderungen hat denn das neue Netz? Im Begriff IRENE steckt zum Beispiel auch Elektromobilität mit drin. Man sieht hier im Dorf auch seit ein paar Tagen auch Elektromobile durch die Gegend fahren. Also welche Herausforderungen muss das neue Netz bewerkstelligen?
Ja, die neuen Herausforderungen sind im Prinzip sind sehr vielseitig. Wir haben zwei wesentliche Aspekte, die sind eben schon ein bisschen angeklungen. Das Netz, was wir bisher haben, das bestehende Netz, ist für eine andere Aufgabe gebaut worden, als es die Aufgabe der Zukunft ist. Die Frau Kempfert hat es angesprochen, wir werden im Norden Windkrafteinspeisungen haben, verstärkt im Süden mehr Photovoltaik. Das muss über diese eben erwähnten Stromautobahnen transportiert werden. Das Netz ist nicht marode, es ist nicht veraltet, aber es ist einfach nicht für die kommende Aufgabe ausgelegt und gebaut worden. Die Aufgabe in IRENE ist der zweite Teil, der sich durch diesen Wandel in der Energiewirtschaft, in der Energiewandlung, der sich dadurch einstellt. Das ist diese dezentrale Verzeugung in der Verteilnetzebene. Wir werden immer mehr dezentrale Einspeiser wie die erwähnten Photovoltaikanlagen haben. Die belasten die Netze ganz anders, als es früher war. Unsere Aufgabe vom Institut für Ursprungstechnik an der RWTH Aachen wird sein, wir möchten das Verhalten der Verbraucher modellieren, wir möchten das Verhalten der Elektrofahrzeuge modellieren, um später analysieren zu können, wie wird sich die Netzbelastung in der Zukunft einstellen.
Da werden wir gleich noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Frau Kempfert, Sie sind aus Bremerhaven ja zugeschaltet. Wenn über Netze diskutiert wird, dann geht es immer darum, wir brauchen neue Leitungen, wir brauchen neue Stromautobahnen. Es muss eine Menge Geld auch in die Hand genommen werden, dass dieses Netz auch intelligent in Anführungszeichen und automatisierter werden muss. Darüber hört man eigentlich relativ wenig oder sehe ich das als Laie ein bisschen falsch?
Ja, man hört relativ wenig, das würde ich auch so sehen. Aber es ist ja völlig richtig, was ja auch gesagt wurde, dass wir beides brauchen, dass wir einerseits eine Verbesserung des existierenden Netzes brauchen, sowohl die Stromautobahnen, also die Hochspannungsbereiche, als auch auf der Verteilebene. Und die Intelligenz, die ist sehr wichtig und da kommt das Datenmanagement ins Spiel, auch die Verbesserung von Angebot und Nachfrage, dass es in Einklang kommt. Und das kann ja die Intelligenz und deswegen finde ich das Projekt ja auch so spannend, was da in Wildpolsried getestet wird, um zu sehen, dass die intelligenten Netze dann auch praktikabel sind.
Nun haben wir noch knapp 10 Jahre Zeit, um diese Energiewende tatsächlich zu vollziehen. In einem kleinen Dorf wird derzeit, sage ich jetzt mal, nicht abfällig gegenüber Wilpoldsried, Herr Zengerle, wird derzeit getestet. Ist man denn schon weit genug oder müssten tatsächlich noch die Anstrengungen bundesweit deutlich verstärkt werden? Frau Kempfert.
Entschuldigung, jetzt dachte ich, Herr Zengerle ist angesprochen. Das liegt daran, dass ich nicht direkt in der Runde
sitze. Genau, mich interessiert dieser bundesweite Aspekt. Haben Sie den Eindruck, wir tun derzeit genug? Oder würden Sie sagen, also da müssten die Anstrengungen doch deutlich erhöht werden?
Also ich denke, wir sind auf einem guten Weg, aber wir brauchen natürlich sehr viel mehr Anstrengung. Wir brauchen den Ausbau der Netze, die Stromautobahnen, die wurden ja schon genannt. Wir brauchen finanzielle Unterstützung auch in diesem Bereich. Wir brauchen Energiespeicherung, auch das wird genauso wie bei den intelligenten Netzen zu wenig beachtet. Auch dort gibt es keine finanziellen Anreize. Das sind alles die Mosaikbausteine, die umgesetzt werden müssen, die auch noch fehlen. Und insofern ist es zwar richtig, dass jede Kommune, auch jedes Dorf, jede Gemeinde hier beginnen kann mit den Aufgaben vor Ort, aber auf der Bundesebene muss es natürlich auch noch entsprechende Unterstützung geben. Also die 10 Jahre, die Sie genannt haben, die halte ich doch für relativ utopisch. Obwohl man schon mit großen Schritten vorwärts geht, wird man aber sehen, dass man mehrere Jahrzehnte braucht, um wirklich eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien auch so umzusetzen.
Wendelin Einsiedler ist bei uns Landwirt und Planer vieler Projekte hier auch im Ort. Herr Einsiedler, bei Ihnen liest man nicht nur Landwirt, sondern mittlerweile auch Energiewirtschaft. Haben Sie denn den Eindruck, dass es auch in Ihrer Umgebung viele Landwirte gibt, die begriffen haben, Energiewende geschieht auf dem Land und begriffen haben, dass man vielleicht das, was der Hof sonst nur knapp abwirft, durchaus noch ergänzen kann, indem man auf Energie setzt?
Oh doch, das hat man in Wilpoldsried schon vor 10 Jahren begriffen, dass als zweites Standbein Energieerzeugung, zum Beispiel Beteiligung an einer Windkraftanlage, sinnvoller ist, wie den eigenen Landwirtschaftsbetrieb zu erweitern und dort zu investieren.
Und in Bayern insgesamt, im Allgäu insgesamt, werden Sie öfters eingeladen, werden Sie angesprochen auch von Landwirten, von bestimmten Vereinigungen, die sagen, erzähl mal mehr darüber, wie das funktioniert?
Auf jeden Fall, ja. Und man kann schon sagen, Landwirte als Grundstücksbesitzer sind vielleicht die Ölscheichs von morgen, teilweise.
Also haben wir hier einen Ölscheich vor uns stehen. Das heißt also, es ist nicht nur ein zweites Standbein, in Anführungszeichen, der Einsiedler, sondern Sie meinen, dass das durchaus auch das Hauptstandbein werden kann, teilweise für Landwirte, die sonst ganz große Probleme haben?
Ja, auf jeden Fall kann es Standbein werden und dazu ist Verdienst. Aber es ist auch eine Verantwortung, dass man seine Flächen dafür zur Verfügung stellt, um die Energiewende zu schaffen, um das wichtigste Problem in der Welt zu lösen.
Also das heißt, es gehört ein Stück Einsicht und entsprechendes Verantwortungsbewusstsein auch dazu. Herr Dr. Hoffmann von der Siemens AG, jetzt lassen Sie uns das Netz von morgen einmal anschauen. Wir haben es schon mal angesprochen, die grundsätzlichen Herausforderungen sind klar. Bisher Großkraftwerke, die entsprechend den Strom über Höchstspannung dann bis in Niedrigspannung dann hinein bis zum Verbraucher bringt. Herr Professor Mayer hat uns das eben auch nochmal deutlich erklärt. Was muss das neue Netz, das intelligente Netz der Zukunft leisten?
Ja, also wir kommen in eine kleinskaligere Welt und es findet dort eigentlich ein Paradigmenwechsel statt. Was wir dort sozusagen gesellschaftlich sehen, ist, dass Bürger, Kommunen sich dort organisieren, man könnte sagen selbst organisieren. Und das müsste die Technik irgendwie abbilden. Ja, sie müsste selber selbst organisierend sein. Was bedeutet das? Wir brauchen lokale Intelligenz, wir brauchen die Kommunikation zwischen diesen Einheiten. Und das muss dann zusammenwirken. Da gibt es völlig neue Kontrollparadigma, die also auf verteilte Kontrolle setzen, weniger als auf zentrale Kontrolle. Diese Einheiten entscheiden autonom. Da gibt es Begriffe wie elektronischer Marktplatz zum Beispiel. Und das ist, was wir in Technik abbilden wollen.
Ich breche das jetzt nochmal runter. Also auf der einen Seite wird eingespeist Strom durch Windkraft, durch Sonne zu Zeiten, wo vielleicht Menschen arbeiten, also tagsüber. Das heißt, da wird entsprechend mehr Strom zur Verfügung, als man vielleicht vor Ort braucht. Auf der anderen Seite in den Abendstunden durchaus Sonne nicht mehr vorhanden, Wind möglicherweise nicht mehr vorhanden. Das heißt, da wird also Strom entsprechend dann wieder mehr genutzt werden können. Und da meinen Sie, wird es irgendwann auch mal Automatisierungsprozesse geben, die das entsprechend dann darstellen und auch regeln können?
Es gibt natürlich die Situation, wo die Sonne nicht scheint und der Wind auch gleichzeitig nicht bläst. Und man muss versuchen, das statistisch zu bewerten und man findet heraus, das findet genügend häufig statt. Und diese Lücke, die ist nicht zu schließen, nicht durch Wind und nicht durch Sonne. Sie kann ein bisschen durch die Biomasse geschlossen werden, aber man braucht sogenannte Backup-Kraftwerke, die dort im Hintergrund sind. Es ist noch nicht ganz klar, auf welcher Größenordnung die sind. Das können große Kraftwerke sein, wie Gaskraftwerke, die schnell hoch und runter regeln können. Es können aber auch kleinere Motoren sein, wo da genau die Mischung ist, das muss sich noch ergeben. Und dann wird es natürlich eine Herausforderung zu verstehen, wie muss ich das Ganze abmischen, wie viel Kontrolle brauche ich und wie weit kann ich es den Einheiten selber überlassen. Interessant ist die Frage, dieses Wort Speicherung, das immer wieder auftaucht. Wie sieht denn so ein Speicher dann aus? Ich habe Überschüsse natürlich auch. Das ist die Umkehrung. Irgendwann habe ich nicht nur Mangel, sondern dann habe ich an einem helllichten Tag, wo nichts wenig verbraucht wird zu Hause, sehr viele Überschüsse. Die kann ich entweder verwerfen, um das Netz nicht zu belasten. Wenn ich das für wirtschaftlich ungünstig halte, dann kann ich sie versuchen zu speichern. Und die Frage ist jetzt, wie groß muss dieser Speicher sein? Wir haben interessante Überlegungen, dass man schon mit wenigen Stunden Speicherung, das kann man fast zu Hause machen, schon sehr, sehr weit kommen kann. Dann gibt es aber auch saisonale Effekte und da muss man dann vielleicht auch nochmal auf eine andere Größenklasse gehen. Da denken wir über Wasserstoffspeicherung zum Beispiel nach. Wir haben festgestellt, dass die Bauern im Allgäu hier sehr innovativ auch bereits an Methan denken. Also da gibt es noch eine Zukunft, die ist jetzt nicht in 10 Jahren, aber ich denke mal in 15, 20 Jahren kommen auch solche Elemente mit in dieses Spiel hinein.
Professor Meyer von der Hochschule in Kempten, ist die Speicherung das ganz große Problem, das natürlich regenerative Energien bedeutet, dass vielleicht Windkraft dann zur Verfügung steht, wenn man den entsprechenden Strom gerade nicht braucht?
Das, glaube ich, kommt auch auf den Mix drauf an, der später generell verwendet wird. Wir haben in einem anderen Projekt einmal untersucht, in einem sogenannten Alp-Energy-Projekt, wie viel Speicherbedarf möglicherweise für 250 Haushalte notwendig ist. In diesem Projekt haben wir ein virtuelles System aufgebaut mit einem virtuellen Verbrauchersystem und einem virtuellen Erzeugersystem, bestehend aus den regenerativen Erzeugern, und haben da herausgefunden, je nach dem Mix der regenerativen Erzeugung bräuchten wir vom Prinzip her so in etwa 10-20% Speicher. Bedeutet zum Beispiel, wenn wir bei einer Gigawattstunde sind, in der Summe, die wir uns vorgestellt haben, dass wir in der Größenordnung 100 Megawattstunden bis 200 Megawattstunden speichern müssten. Das wäre aber dann eine Speicherenergie für ein gesamtes Jahr. Das bedeutet jetzt nicht über einen Tag gesehen. Wenn ich jetzt über einen längeren Zeitraum betrachte, dann komme ich zu der Schlussfolgerung, dass ich an und für sich das Speicherproblem etwas separieren kann, insofern, dass ich sagen kann, wir haben eine quasi Langzeitkomponente, saisonal über ein Jahr, und Kurzzeitkomponenten. Diese Langzeitkomponente könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man die ja über die Stromautobahnen sozusagen, also im Höchstspannungsbereich und den Kraftwerken ausregelt. Die Kurzzeitkomponente, die nun infolge dieser Volatilität, also der Fluktuation der regenerativen Energien auftritt, die könnte man sehr gut sicherlich auch mit stationären speichern.
Nun hatte ich vor der Sendung rein zufällig ein Gespräch, wo mir jemand gesagt hat, relativ einfach lösbar. Man stellt sich nämlich eine entsprechende Lithiumbatterie in den Keller, wo der entsprechende Strom des Tages dann gespeichert ist und dann nachts zum Beispiel oder in den Abendstunden verbraucht werden kann. Also gibt es da bereits Lösungen? Herr Hoffmann zumindest nickt.
Ja, also das ist natürlich alles jetzt angestoßen, diese Entwicklung. Sie haben eine Technologie genannt, das ist vielleicht sogar die Winner-Technologie, da muss man immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Wir werden das hier tatsächlich in diesem IRENE-Projekt ausprobieren. Also wir werden eine Lithiumbatterie einsetzen. Noch nicht gleich diese 100 Megawattstunden, die Professor Meyer eben nannte, aber wir fangen vielleicht mit einer halben oder einer Megawattstunde an. Und dann werden wir das genau sehen, wie sozusagen dieser Tagesrhythmus von Sonneneinstrahlung sich da in dieser Batterie dann wiederfindet.
Herr Fiedeldey hier von den Allgäuer Überlandwerken. Was muss denn nun IRENE leisten, in Anführungszeichen? Was muss in diesem Pilotprojekt hier vor Ort getestet werden? Ich weiß, es sind Messgeräte verteilt worden in einigen Haushalten hier. Es sind vor 2 Tagen Elektrofahrzeuge entsprechend auch nochmal verteilt worden. Das heißt, was brauchen Sie noch für Informationen, für Daten, die Sie bisher von Ihren Kunden noch gar nicht haben?
In den Niederspannungsnetzen waren wir in der Vergangenheit, was zumindest das Thema Messtechnik angeht, so ein bisschen blind. Da sind wir aber nicht alleine auf der Welt. Und wir sind im Moment oder haben begonnen, in einem ersten Schritt im IRENE-Projekt hochauflösende Messtechnik sehr feingliedrig in den gesamten Netzteil von Wilpoltsried einzubringen. Das sind etwa 180 Messstellen, erster Schritt.
Was wollen Sie wissen? Also was, welche Angaben brauchen Sie denn? Nehmen wir mal an, von einem 4-Personen-Haushalt einer Familie, was wissen Sie bisher noch nicht und was müssen Sie zukünftig wissen?
Unsere Hauptaufgabe ist erstmal, die bestehende Netzstruktur feingliedrig zu messen. Erster Punkt. Zweiter Schritt, in Irene gehen wir hin, und das haben wir letzte Woche getan, weisen in exponierten Netzteilen hochkonzentriert Fahrzeuge ein. Das sind 32 Elektrofahrzeuge. Wir bilden damit auch gleichzeitig das Szenario 2020, 1 Million Elektrofahrzeuge in Deutschland ab. Und jetzt haben wir den Erzeugungsmix, den Absatz, also praktisch die Elektromobilität. Wir messen sehr feingliedrig das Kundenverhalten und setzen in einem dritten Schritt dann eine Regelkomponente auf, wo der Kunde nicht mehr nur zum Abnehmer, zum Konsumer wird, sondern zum Prosumer. Also er produziert und verkauft. Er nimmt eine neue Marktrolle ein. Diese Marktrolle testen wir mit der Regelkomponente So Easy. Und das wird die Hauptaufgabe sein, einmal A zu testen, wie geht es in die Bereiche der Netzberechnung rein, wie können wir diese Struktur optimaler nutzen und damit kosteneffizienter nutzen. Im zweiten Fall geht es darum, dafür zu sorgen, welche neuen Marktrollen bilden sich ab. Und da haben wir einen heutigen Ordnungsrahmen, das Energiewirtschaftsgesetz, die Anreizregulierungsverordnung. Auch da muss man mal einmal drüber nachdenken, wie dieser Ordnungsrahmen die neuen Anforderungen eigentlich abdeckt. Denn er ist initiiert worden eigentlich, um den Markt zu liberalisieren, zu regulieren. Und jetzt haben wir eine neue Anforderung, die heißt Systemtransformation. Weg von zentraler hin zu dezentraler. Das ist die politische Vorgabe.
Also der Verbraucher wird gleichzeitig zum Produzenten, zum Prosumer, haben wir gerade auch gehört, mit entsprechenden Herausforderungen, die hier getestet werden. Elektrofahrzeuge sind verteilt worden und meine Kollegin Renate Rutter steht draußen vor der Türe hier auf dem Dorfplatz vor solch einem Fahrzeug.
Genau, und zwar mit Manfred Wegmann. Er ist heute mit seinem Auto gekommen, mit dem Stromos, einem weißen Kleinwagen mit knallgrüner Stoßstange, einem Elektroauto, das er seit 2 Tagen fährt. Es parkt hier direkt vor dem Kulturcafé, direkt vor uns. Auf den ersten Blick sieht es erstmal ganz normal aus, wie so ein ganz normaler Kleinwagen eben. Wie fährt es sich denn mit diesem Auto?
Ja, das Auto fährt sich sehr gut. Es ist umweltfreundlich, keine Fahrgeräusche und sehr spritzig.
Warum haben Sie denn gesagt, da mache ich mit bei diesem Versuch? Das ist ja schon eine ganz andere Form von Mobilität.
Ja, wir sollen ja bis 2020 eine Million Elektroautos in Deutschland fahren. Und dann finde ich, sollte man diese Autos natürlich auch testen. Und darum habe ich mich auch bereit erklärt, hier mitzumachen.
Und wie können Sie sich vorstellen, die Form zu nutzen? Werden Sie eher in der Umgebung rumfahren oder werden Sie auch mal eine längere Urlaubsreise einplanen?
Ja, ich denke, jetzt eine Urlaubsreise ist nicht drin, weil die Reichweite ja nur 100 Kilometer beträgt, aber so für Kurzstrecken, Alltagsgebrauch auf jeden Fall.
Sie haben das Elektroauto erst knapp 2 Tage, das heißt, Sie können auch noch nicht so sehr viel berichten, aber Sie haben erste Erfahrungen gemacht. Gibt es denn irgendwas Besonderes? Vielleicht schauen wir uns das Auto einfach mal an. Also jetzt hier, wenn man den Tankdeckel aufmacht, was ist da?
Das ist natürlich die Ladesteckdose. Hinten im Kofferraum befindet sich das Anschlusskabel mit Zähler.
Und es gibt, wenn man hinten das Nummernschild anguckt, gibt es keine ASU. Und wenn man unten schaut, gibt es keinen Auspuff?
Nö, das brauchen wir natürlich beim Elektroauto nicht mehr. Wir können jetzt mal vorschauen, zeige Ihnen.
Ja, wir machen mal die Tür auf. Da gibt es noch eine Besonderheit. Was ist da drin zu sehen? Gucken Sie mal rein, Herr Wegmann. Setzen Sie sich mal auf den Fahrersitz. Und wir haben da drin eine Ladestation, oder was ist das?
Nö, das ist eigentlich die Anzeige. Wenn Sie jetzt losfahren, zeigt sie Ihnen die Reichweite an und die Kapazität, wie viel hat der Akku noch?
Und wie viel hat der Akku?
Der Akku hat jetzt noch 100%, das ist vollgeladen.
Sie haben den die ganze Nacht über geladen?
Die Ladedauer war 6 Stunden und wir haben 15 Kilowattstunden gebraucht.
Und damit können Sie fahren ungefähr wie weit? 110 Kilometer, oder?
Das kommt natürlich ein bisschen auf den Fahrstil drauf an. Wenn Sie sportlich unterwegs sind, geht es nicht so weit, aber wenn Sie normal fahren, kommen Sie 100 Kilometer weit.
Thema sportlich unterwegs an der Ampel, hängen Sie da auch mal ein anderes Auto ab?
Das kann man auf jeden Fall machen, ja. Weil er ist sehr spritzig, 55 kW, das sind für das kleine Auto ein bisschen über 70 PS. Da geht schon was, ja.
Und jetzt haben Sie jetzt auch einen anderen Blick entwickelt? Suchen Sie jetzt überall Steckdosen oder sind Sie da ganz entspannt und sagen, ich finde schon eine, wenn das Auto geladen werden muss?
Also ich muss sagen, man schaut mehr auf die Anzeige, wie die Reichweite, wie weit geht's noch, wie auf dem Tacho. Und man ist natürlich schon, dass man zur nächsten Steckdose kommt, wenn es natürlich wieder vorbei ist.
Okay. Anderes Thema. Im Auto ist auch ein GPS eingebaut, das Allgäuer Überlandwerk. Das weiß also in etwa, wo Sie waren und wo Sie das Auto laden. Stichwort Datenschutz. Ist das ein Thema für Sie?
Das ist ja jetzt nicht auf Echtzeit gemacht. Also ich habe jetzt kein Problem damit. Aber ich denke mal, dass viele vielleicht sich nicht gemeldet haben, weil sie mit dem Thema ein Problem haben.
Und wenn wir jetzt mal kurz vom Elektroauto weggehen, wären Sie denn auch bereit, sich ein Messgerät einbauen zu lassen zu Hause im Haushalt, mit dem man den Stromverbrauch im Haushalt messen kann, so diese sogenannten Smart Meter?
Ja, auf jeden Fall. Das ist die intelligente Strommessung. Und wenn wir einen Stromüberschuss haben, dann gibt mir das Gerät Bescheid und dann kann ich ja im Haushalt die großen Stromverbraucher, wie zum Beispiel Waschmaschine, ein Trockner oder zum Beispiel das Elektroauto laden, dann wäre das natürlich eine sinnvolle Sache.
Also Sie würden das dann nutzen, immer dann, wenn der Strom günstig ist, wenn zum Beispiel den ganzen Tag die Sonne scheint, dann würden Sie Ihre Spülmaschine anstellen oder die Waschmaschine oder das Elektroauto laden?
Ja, auf jeden Fall, genau.
Und man könnte auch sagen, nee, das ist mir zu umständlich, wenn ich immer gucken muss, auf den Himmel scheint jetzt gerade die Sonne oder auf ein Gerät, das mir das anzeigt. Das ist eher was für Tüftler. Was denken Sie?
Nein, eigentlich nicht, weil das wird ja dann computergesteuert und es ist halt so, dass Sie was einen Zähler reinbekommen und der sagt Ihnen dann schon genau, wann man einschaltet und wann nicht einschaltet.
Sie würden also bei sowas mitmachen?
Ja.
Und Ihre Familie, was hat die bis jetzt gesagt zu dem Elektroauto und zu solchen Messstationen? Sind die aufgeschlossen?
Doch, die sind da genauso wie ich. Sehr aufgeschlossen, weil die Zukunft ist einfach Energie sparen und auch Elektromobilität.
Mit diesen Erfahrungen zurück zu Michael Röhl.
Ja, Herr Zengel, nun haben wir gehört, als Bürgermeister haben Sie ja einen Überblick. Auf der einen Seite, Elektromobilität wird getestet und viele finden das auch spannend, hier im Ort diese Fahrzeuge einmal zu probieren. Auf der anderen Seite gibt es eine Menge Daten, die man natürlich dann dem Überlandwerk zur Verfügung stellt. Auch bei den Messgeräten, diesen Smartmetern zu Hause, wird natürlich sehr, sehr genau geguckt, wann, wie, was auch immer entsprechend verbraucht wird. Gibt es da einige, die im Sinne des Datenschutzes tatsächlich Bedenken haben?
Ich habe noch keine Bedenken gehört und ich selber habe auch überhaupt keine Bedenken. Wer nicht mitmachen will, freiwillig braucht er nicht mitmachen. Und diejenigen, die sich an diesem Projekt beteiligen, die sind davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und die stört es mit Sicherheit nicht, dass diese Daten gespeichert und hinterher auch ausgewertet werden, weil es sollen ja dann die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden können.
Frau Kempfert, vielleicht auch die Frage an Sie, Stichwort Datenschutz. Wir werden über dieses intelligente Netz natürlich noch im Laufe der Sendung ein bisschen mehr erfahren, unter anderem auch hören, dass dann entsprechende Energieversorger auch von außen in der Lage sind, die Spülmaschine in Gang zu setzen, wenn zu viel Strom auf dem Markt ist. Haben Sie da ein komisches Gefühl oder würden Sie sagen, auch im Datenschutzsinne, das ist schon alles okay?
Naja, man muss schon entsprechende Regelungen einhalten, dass es anonymisiert wird und dass jetzt hier nicht Kontrolle ausgeübt wird. Ich glaube, wenn da Sorge ist, auch bei den Verbrauchern, das kann man recht schnell nehmen. Denn wir sind ja ohnehin auch insofern Gläsern geworden, dass wir mit unserem Handy überall geortet werden können, wenn das denn jemand wollte. Also so extrem würde ich es jetzt nicht sehen. Wichtig ist ja, dass man die intelligenten Netze auch so nutzt, dass sie optimiert werden. Und da kann die Technik, die IT-Technik, die natürlich sehr viel beitragen. Denn die neuen Datenkomponenten, die hier miteinander in Einklang gebracht werden können, um eben halt Angebot und Nachfrage jetzt sehr gut aufeinander abzustimmen, ist essentiell bei den erneuerbaren Energien. Das haben wir eben ja sehr schön in dem Beispiel auch gesehen. Aber die erneuerbaren Energien, der Wind weht nicht immer, die Sonne scheint nicht immer. Wir haben es ja eben schon gehört. Da brauchen wir einfach neben der Speicherung, die wir eben schon angesprochen haben, diese intelligenten Netze. Und da würde ich jetzt mal den Datenschutz nicht so sehr in den Vordergrund rücken. Wichtig ist hier, dass das Netz optimiert wird.
Herr Fiedel, da Stichwort Datenschutz. Wir haben noch eine knappe Minute. Ihre Meinung dazu?
Das wird eine Energiewirtschaft in den, wenn wir solche Netzstrukturen aufbauen, IKT-Technik, Informations- und Kommunikationstechnik in Verbindung mit Energienetzen, wird das ein Riesenthema sein. Wir haben es jetzt im Projekt über bilaterale Vereinbarungen getroffen. Denn auf der einen Seite, wir brauchen, um hier zu analysieren und zu forschen, eine Datengrundlage, und das geht eben nicht ohne.
Ganz kurz noch, Herr Hoffmann, Stichwort Sony. Eben haben wir wieder gehört, da sind dann so und so viele Kundendaten geknackt worden. Gibt es da auch von Siemens Sorgen, was die IT-Sicherheit auch eines solchen neuen Netzes betrifft?
Ja, das nehmen wir natürlich sehr ernst. Security, Informationssicherheit ist für uns eines der Top-Themen in diesem Smartcard-Bereich. Ganz klar, Fall.
Ja, das intelligente Netz der Zukunft, meine Damen und Herren, das Stromnetz von morgen, es wird in Wilpolsried im Allgäu getestet, erprobt. Nach den Nachrichten noch ein bisschen mehr dazu, vor allen Dingen auch Stichwort Kosten. Das, was natürlich aus Sicht auch der entsprechenden Stromanbieter vor Ort ein großes Thema ist. Wie ist diese Energiewende bezahlbar? Jetzt am Freitag wird festgelegt, die neue Umlage, das heißt das, was wir nun pro Kilowattstunde, jeder einzelne von uns, dazu zahlen muss dafür, dass wir auf erneuerbare Energien setzen. Noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen. Wie gesagt, gegen 22:45 dann etwa werden wir entsprechend Ihre Meinungen auch mit hinzunehmen. 00800 4464 4464 oder unsere E-Mail-Adresse länderzeit@dradio.de. Mit der letzten halben Stunde der Länderzeit, zu der Sie Michael Röhl begrüßt. Wir sind zu Gast im Allgäu, genauer gesagt in Wilpolsried, einem Ort mit rund 2.500 Einwohnern, über den gesagt wird, hier sei die energetische Zukunft Deutschlands längst Gegenwart, also das heißt die Energiewende vollzogen. Denn in diesem Ort wird über regenerative Energien rund dreimal so viel eingespeist, als der Ort selber verbraucht. Und damit ist dieser Ort und hat die besten Voraussetzungen dafür, mit einem Pilotprojekt das zu testen, was man das intelligente Stromnetz von morgen nennt. Gemeinsam mit der Siemens AG und dem entsprechenden Allgäuer Überlandwerk wird dies hier gemacht mit wissenschaftlicher Begleitung aus Kempten und aus Aachen. Bis 11:30 wollen wir darüber noch entsprechend reden, weiterreden. Noch einmal unsere kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 und unsere E-Mail-Adresse länderzeit@dradio.de. Etwa in gut 10 Minuten werden wir dann Ihre entsprechenden Fragen und Diskussionsbeiträge hier zusammenfassen. Herr Fiedeldein, nun haben wir einiges gehört über Messgeräte, sogenannte Smart Meter, die entsprechend angebracht werden müssen, um möglichst früh auch zu erfahren, wie denn der Verbraucher nun entsprechend auch Strom nutzt, wie viel er einspeist. Wird das die Zukunft sein? Ich habe eben vor den Nachrichten schon mal angedeutet, eine Zukunft kann auch sein, dass Sie als Überlandwerk entscheiden, wann beim Verbraucher X irgendwann mal die Waschmaschine oder die Spülmaschine läuft.
Ich denke, wenn wir diese politische Vorgabe haben, und das muss unser Ziel sein, wir verwenden heute an fossilen Brennstoffen in einem Jahr so viel, wie in der Erdgeschichte in 1 Million Jahren aufgebaut worden ist. Und ich glaube, wenn man sich die Zahl vor Augen führt, kann man sehr schnell anfangen, jetzt dieses Thema angreifen. Es gibt Prognosen über die Peak-Oil-Vorkommen in den Quellen, und die sagen eigentlich auch, dass irgendwann mal diese Energieressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen. Und ich bin jetzt 45 Jahre alt und ich kenne eigentlich immer nur, das hält noch 20 Jahre. So viel zu den Prognosen. Also es wird Zeit, dieses Thema in Angriff zu nehmen. Wenn wir Technologien einsetzen, glaube ich, gibt es nicht nur das Allheilmittel, was da heißt Smart Grid, sondern wir müssen über ganz viele Komponenten nachdenken. Es kam hier eben mal der Begriff vor Methanisierung. Wir können das Erdgasnetz als Speicher nutzen. Und da gibt es technisch viele Möglichkeiten. Und man sollte jetzt zumindest doch mal hingehen. Und das tun wir hier im Allgäu. Und der Prom ist mit einer Möglichkeit.
Nun habe ich nochmal über die Konsequenzen auch für den Verbraucher nachgedacht, und in die Richtung zielte auch meine Frage. Also das heißt, das Netz der Zukunft wird auf der einen Seite intelligenter sein in dem Moment, wo das mehr gesteuert, mehr automatisiert werden muss durch viel mehr dezentrale Einspeisung. Auf der anderen Seite bieten sich aber auch, vielleicht Professor Meyer, können Sie was dazu sagen, neue Möglichkeiten. Also die eine Möglichkeit ist, ich werde von meinem Smartphone aus sicherlich bestimmte Geräte im Haus in Gang setzen können und auch entsprechend wieder ausschalten können. Der Strom erzeugt oder das in dem Fall jetzt das Überlandwerk wird, weil der Strom zu viel zur Verfügung steht, auf mein Haus zugreifen können, bestimmte, zum Beispiel mein Elektrofahrzeug aufladen. Ist das so die Vorstellung eines intelligenten Netzes, wie wir es uns in Zukunft vorstellen müssen?
Ob nun der Energie, das Energieversorgungsunternehmen direkt zugreift, dazu kann ich also wenig sagen im Augenblick. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, und das ist ja nun auch mehrfach auch schon diskutiert worden. Das sind zum Beispiel entsprechende Steuerungen, Smart-Home-Steuerungen derart, dass man bei entsprechenden Tarifen, die angeboten werden, günstigen Tarifen, dann möglicherweise eben die entsprechenden Haushaltsgeräte ansteuert, sei es jetzt nun Waschmaschine oder Geschirrspüler, wie auch immer. Natürlich wird man das Fernsehgerät zu den Zeiten belassen, wo sie auch waren, aber es könnte mir vorstellen, dass Verbraucher dadurch eben gesteuert werden können.
Herr Kringel von der RWTH Aachen, ist das die Zukunftsvision, dass jeder von einzelnen von uns selber auch seinen Stromhaushalt in Anführungszeichen managen muss, entweder indem er bestimmte Befugnisse abgibt an ein entsprechendes Werk oder selber via Smartphone nun dafür sorgt, dass zu bestimmten Zeiten bestimmte Elektrogeräte dann in Gang gesetzt werden?
Also zunächst einmal sehe ich nicht, dass der Energieversorger die Geräte schalten wird. Er wird vielleicht einen Tarif anbieten mit verschiedenen Tarifzonen, dass es eine Sparzeit gibt. Da wird der Verbraucher aber selber entscheiden, ob er sein Gerät einschaltet oder nicht. Und gegebenenfalls einen Bonus bekommen, etwas günstigeren Tarif bekommen, aber wird auf keinen Fall vom Energieversorger ganz knallhart geschaltet werden. Zum einen Punkt. Zum anderen ist es so, die fluktuierende Einspeisung ist vorhanden. Wir wissen, dass die Sonne nur tagsüber scheint. Wir brauchen noch den Strom. Das heißt, da sind wir uns einig. Ein Teil dieser Lösung kann das sogenannte Lastmanagement sein. Das wird sicherlich nicht...
Was heißt das? Das müssen Sie kurz erklären.
Das Lastmanagement, das ist genau das, worüber wir gerade sprechen, dass wir einen zeitvariablen Tarif zum Beispiel anbieten und dann zum Beispiel mittags, wenn die Sonne scheint, der Strom günstiger wird. Heutzutage ist zu diesen Zeiten häufig noch eine Lastspitze. Das kehrt sich gerade in den Verteilungsnetzen um. Deswegen auch unsere Untersuchung gerade in Bezug auf die Netzbelastungen.
Herr Hoffmann, aus Ihrer Sicht, das Netz der Zukunft, Sie haben während der Nachrichten gesagt, das eine ist tatsächlich das mit dem Verbraucher und was man da intelligent machen kann, aber die eigentliche Herausforderung ist tatsächlich die dezentrale Einspeisung. Also das ist immer noch das größte Problem.
Ja, das ist in dieser Perspektivwechsel ist nochmal wichtig zu überlegen. Also wir haben ja eben gerade gesagt, hier wird bereits im Allgäu dreimal so viel erzeugt wie verbraucht. Und jetzt ist es ein bisschen elektrotechnisch. Wie war das bisher? Bisher war das so, da hatten wir einen Trafo, der hatte 100 Kilowatt. Ja, und dann gibt's eine lange Leitung, die ist 500 Meter lang. Und da sind 5 Bauernhöfe. Und die verbrauchen alle, sagen wir mal, so 5 Kilowatt. Ja, da ist dann die Spannung in der Nähe des Trafos, sagen wir, auf 240 Volt. Und ganz hinten, am Ende dieser 500 Meter, ist sie dann nur noch bei 220. Das heißt, die Glühlampe brennt dort ein bisschen dunkler. So, jetzt dreht sich die Situation total um. Wir haben plötzlich 5 Bauernhöfe, die 30 Kilowatt Photovoltaik auf den Scheunendächern haben. Und dann dreht sich dieses Spannungsbild um. Wir haben hinten plötzlich 250 Volt und vorne immer noch 230. Und das sorgt dafür, dass die Glühlampen hinten durchbrennen. Aber nicht nur das, das ist auch nicht erlaubt. Ja, das wird gesetzlich kontrolliert. Wir würden also diese Leistung, die die Bauern dort erzeugen, überhaupt nicht in das Netz reinkriegen, auch nicht über den Trafo drüber und können es auch nicht exportieren. Und das nennt die Öffentlichkeit an diesem Fall inzwischen den Flaschenhalsnetz. Und wenn wir in 2020 zu diesen 35% erneuerbar kommen wollen, dann müssen wir diesen Flaschenhals in den Griff kriegen. Das ist die wesentliche Herausforderung, die wir auch jetzt im IRENE-Projekt versuchen zu lösen.
Das heißt, dieser Flaschenhals ist bis jetzt noch nicht gelöst?
Nein, der ist tatsächlich da. Das ist eben diese Sondersituation. Beim Wind kommen wir von oben mit hohen Leistungen, direkte Ankopplung an die Hochspannung. Aber hier kommen wir ganz unten aus der niedrigsten Spannungsebene bei 400 Volt. Und da ist alles eng und klemmt.
Frau Kempfert, was wir gerade gehört haben, ist, da ist noch eine Menge Forschungsbedarf, eine Menge Investitionsbedarf vorhanden. Viele von uns fragen sich natürlich auch als Verbraucher, was wird das am Ende kosten? Wie schätzen Sie das ein? Womit müssen wir rechnen in den kommenden 10 Jahren? Womit müssen wir vor allen Dingen als Verbraucher rechnen, wenn wir uns einmal in das Jahr 2020, 2022 beamen?
Naja, das ist immer sehr schwer zu beantworten. Also da kann man aber auch immer pauschal sagen, je effizienter ein Haushalt ist, desto weniger Kosten hat er auch. Und Wilfried Ried macht es ja vor, wie effizient man auch tatsächlich sein kann. Ich glaube, was Sie ansprechen, ist ja einerseits die Auswirkungen auf den Strompreis über die Umlage. Das hatten Sie vorhin ja schon mal erwähnt. Wir zahlen ja alle einen bestimmten Teil des Strompreises für die Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien. Die ist stark gestiegen, weil es in der Tat eine starke Nachfragesteigerung bei Photovoltaik gab. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist aber, dass die Kosten auch stark gesunken sind bei Photovoltaik. Das heißt, hier wird die Vergütung nach unten gehen. Das hat der Gesetzgeber auch schon vorgesehen. Das passiert jetzt auch im nächsten Jahr, sodass man hier nicht mit riesigen Steigerungen rechnen wird. Und es gibt genauso viele preissteigernde wie senkende Faktoren beim Strompreis. Bei der Umlage können wir Entwarnung geben. Der Wettbewerb wird auch zunehmen. Und gerade auch, wenn die Effizienz deutlich verbessert wird, muss der Verbraucher auch nicht mit steigenden Kosten rechnen.
Ich muss leider an dieser Stelle schon ein bisschen auf die Uhr schauen, denn ich sehe, dass Herr Dr. Fiedel da hier von den Allgäu-Überlandwerken steht in den Startlöchern, was die Kosten betrifft. Vielleicht, Herr Fiedel, da nur ganz kurz. Ist das etwas, wo Sie sagen, das ist als Überlandwerk nur ganz, ganz schwer zu stemmen, ohne dass wir die Verbraucher überbelasten? Oder würden Sie sagen, das ist in den nächsten 10 Jahren tatsächlich zu schaffen?
Also es gibt die grundsätzlich unterschiedliche Zahlen. Was wird uns die Energiewende kosten? Aber ich sag mal, zum Nulltarif ist sie nicht. Und wenn wir mal auf gesicherte Zahlen gucken, und ich kann das aus meiner Sicht heraus sagen, aus der Netzsicht, dann gibt es 2 Analysen, einmal von der Deutschen Energieagentur, die DNA 1 und die DNA 2 Studie. Das sind so Kosten genannt worden für die Energieautobahnen. Die beziffern sich zwischen 5 und 24 Milliarden Euro. Das sind unsere Autobahnen, die für Integration, Dr. Hoffmann sagte, von Nord nach Süd. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema, was wir haben, sind die nachgelagerten Ebenen. Dann also, ich sag mal, die Landstraßen und die Anlegerstraßen. Und da gibt es eine Studie, die ist im April veröffentlicht worden, vom Bundesverband der deutschen Elektrizitätswirtschaft. Und die sagt, je nach Ausbauszenario zwischen 10 und 27 Milliarden Euro. Und das sind nur Netze. Und das muss irgendwo bezahlt werden. Und das gibt's eben nicht zum Nulltarif.
Sind es die alten Netze, wo in den letzten Jahren nicht investiert wurde, die man jetzt nun der Energiewende entsprechend zurechnet? Oder geht es tatsächlich auch um Investitionen, die notwendig sind, mit Blick auch jetzt auf die regenerative Energie?
Es sind Investitionen, die maßgeblich getrieben werden durch den Zubau regenerativer Energien. Und wenn ich auf unsere Zahlen hier mal gucke im Allgäu, dann sagen wir, dann hatten wir 2001 gut 500 Anlagen und sind jetzt in 2011 bei 5.500 Anlagen. Das heißt, wir haben hier ein exponentielles Wachstumsfunktion und die muss im Netz nachgeholt werden.
Also wenn ich da ganz kurz einen halben Satz noch einwerfen darf, denn die Zahlen sind vielleicht für die Verbraucher schwer nachzuvollziehen. Es klingt erstmal nach riesigen Größenordnungen. Wenn man das einordnet, sind diese 27 Milliarden, die die DENA-Netzstudie ausgerechnet hat, nicht der Riesenkostenberg, der da vor uns steht, die im Übrigen auch ausgewiesen haben, dass das beim Strompreis nur 0,3 bis 0,5 Cent pro Kilowattstunde sind. Das sind nicht die riesigen Kostenkomponenten. Das ist in der Tat eher die Umlage, über die wir da reden müssen, wo es Steigerungen geben wird, die dann darüber hinausgehen.
Okay, also das als Klarstellung. Aber was Sie eben auch gesagt haben, Frau Kempfert, insofern möchte ich gerne auch an meine Kollegin Renate Rutter abgeben, ist Energieeffizienz. Das heißt, dass möglicherweise auch dieses intelligente Netz dazu führt, dass entsprechend auch sich Haushalte überlegen, wo und an welcher Stelle Strom eingespart werden kann. Und dass man das früh lernen kann, Renate Rutter, da haben Sie einen entsprechenden Gesprächspartner.
Genau, denn zur Energiewende gehört natürlich, dass Energie auch eingespart wird. Und Voraussetzung ist dafür, dass man weiß, wo es verbraucht wird und wie viel verbraucht wird. Für Energiebildung ist Wolfgang Kubutsch zuständig vom Bund Naturschutz. Herr Kubutsch, Sie fangen ganz von vorne an, nämlich bei den Kindern in der Grundschule. Was vermitteln Sie den Kindern?
Genau, wir haben ein Projekt vom Bund Naturschutz und dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu, der EZA, hier aufgelegt, den Energieführerschein. Das ist ein Programm für Kinder, vor allem in der 3. Klasse, die einfach lernen sollen, erstmal, was ist überhaupt Energie, dass es etwas Wertvolles ist und dass man dann auch überlegt, okay, wie kann ich das denn einfach einsparen? Wir haben ja jetzt schon viel darüber geredet, wie man einfach auch regenerative Energien einsetzen kann, aber dass man sich auch überlegt, wo kann man denn auch Energie überhaupt erstmal sparen?
Und Sie, wo fangen Sie an beim Thema Strom? Das gibt's ja auch im Lehrplan.
Genau, das passt da ganz gut rein. Strom ist halt eins von den Themen. Es geht natürlich erstmal darum, was ist überhaupt Energie? Also wenn Sie heutzutage einen Erwachsenen fragen, der hat auch schon Schwierigkeiten, Ihnen zu erklären, was ist überhaupt Energie? Aber ich sag mal, das mit Kindern in der Grundschule zu machen, das braucht natürlich auch so ein gewisses Verständnis. Und das möglichst anschaulich zu machen. Und dann kommt natürlich auch das Thema Strom. Und Strom, wo kann ich auch Strom sparen?
Thema anschaulich, Sie arbeiten auch mit kleinen Hubschraubern.
Genau, unser Ziel ist natürlich halt, wie kann ich das pädagogisch rüberbringen? Ich muss irgendwie sehen, wie kann ich Kinder das Ganze so anschaulich machen, dass sie erstens Interesse dran haben, dass sie nicht abschalten, dass sie das spannend finden, das Thema. Und da ist ein Hubschrauber, ein Beispiel davon, wir haben für uns hier so ein Bild liegen, da arbeite ich mit so kleinen Solarhubschraubern, um einfach nur zu zeigen, wie funktioniert eine Solarzelle, was macht eine Solarzelle. Dann sind wir natürlich wieder bei dem Thema regenerative Energien, die wir ja vorhin schon eben immer mehrfach besprochen haben.
Was interessiert die Schüler denn daran am meisten?
Also ich würde sagen, die Schüler haben eigentlich zwei Fragen vor allem. Das ist erstens mal, ist es Neugierde, also die Frage, wie geht das? Da sind sie sehr aufgeschlossen. Und das Zweite ist auch, und das finde ich einfach sehr schön, in dem Alter einfach zu sehen, was kann ich denn eigentlich tun? Also eigentlich, da ist schon ein ziemliches Engagement da. Wenn das Verständnis da ist, dass ich etwas dazu beitragen kann, für meine Natur und Umwelt hier was zu tun, dann ist das sehr gut. Und das wollen sie dann auch gerne tun.
Also viel Verständnis bei den Kindern und vielleicht noch ein kurzes Wort am Schluss. Finanziert wird das Ganze von der Gemeinde und zwar aus Preisgeldern von den gewonnenen Umweltpreisen. Gut angelegt vermutlich. Und die Kinder bekommen zur Belohnung einen Energieführerschein. Und damit zurück zu Michael Röhl.
Ja, danke Renate Rutter. Wir schalten gleich weiter nach Köln. Ich ahne mal, Bettina Köster, eine Menge Fragen, Diskussionsbeiträge zu dem, was wir hier aus Wilpoltsried schon gehört haben.
Ja, es gibt eine sehr, sehr große Resonanz hier bei den Hörerinnen und Hörern. Die Allgäuer sind auf dem richtigen Weg, weil sie so unideologisch mit den regenerativen Energien umgehen. Regional autarke Energienetze, das wäre für die Zukunft wünschenswert, meint zum Beispiel Herr Niebuhr aus Celle. Andere Hörer fragen sich, wie teuer denn die Experimente in Wilpoltsried für die Bürger sind, was sie jetzt im Vergleich zu früher zahlen und was hat sich denn für die Bürger ganz praktisch auch geändert? Das ist ihnen noch nicht so richtig klar geworden. Und wann wird diese Experimentierphase abgeschlossen sein? Sie haben in der Sendung schon angedeutet, dass in Wilpoltsried vieles ausprobiert wurde, auch Fehler gemacht wurden. Und da würden viele Hörer gerne wissen, wo hat es denn gehakt und inwiefern sind diese Erfahrungen aus dem Allgäu denn auch auf andere Regionen übertragbar? Sie haben auch über die Energiewende nach 10 Jahren gesprochen und dazu meint Herr Spichalla aus Hamburg, dass trotz aller Experimente es zu Versorgungsengpässen kommen wird. So denkt er zumindest, wenn man auf Atomstrom verzichtet. Er fragt, wie ihre Experten das sehen und wie man damit umgehen soll. Und schließlich noch Herr Hornburg aus Freiburg. Er würde gerne wissen, ob die Energieversorgung künftig dezentral oder zentral geregelt wird.
Ja, danke Bettina Köster. Damit wollen wir mal das aufgreifen, was Sie, die Hörerinnen und Hörer, uns mit auf den Weg gegeben haben. Vielleicht fangen wir mit dem Letzten an, Herr Krengel. Dezentral haben wir hier gehört, Energieversorgung, autarke Netze. Kann man sich das möglicherweise so vorstellen, dass wir tatsächlich jeweils vor Ort für die Stromerzeugung einer bestimmten Region autark zuständig sein würden?
Das sind durchaus Entwicklungsszenarien, die man sich denken kann. Zum Beispiel in Dänemark ist man da schon weiter. Da gibt es solche, das heißt dann autarke Zellen. Ob das die alleinige Lösung ist, das glaube ich nicht. Gerade was Herr Dr. Hoffmann angesprochen hat, diese Schatten- oder Backup-Kraftwerke wird man immer brauchen. Das heißt, man wird auch immer das Übertragungsnetz brauchen. Das heißt, man kann nicht viel Infrastruktur einsparen, wenn man ein autarkes Netz hat. Dennoch ist es so, dass man mit den erneuerbaren Energien, auch mit der Kraft-Wärme-Kopplung im häuslichen Bereich, sehr hohe, also das ist dann die gemeinsame Strom- und Wärmeerzeugung, zum Beispiel auf der Basis von Erdgas.
Also das, was Volkswagen, Lichtblick ist ja zum Beispiel derzeit auch machen, dass man einen kleinen Motor im Keller stehen hat, ein kleines eigenes Kraftwerk. Das wäre solch ein Projekt.
Genau, das Zuhause-Kraftwerk wäre da eine Option. Und das ist wirklich eine Möglichkeit, mit der man die vorhandenen Ressourcen deutlich effizienter, besser nutzen kann. Insgesamt wahrscheinlich auch zu geringeren Kosten.
Stichwort unideologisch mit dem Thema umgehen. Herr Einsiedler, wenn es stimmt, dann sind Sie der CSU-Vorsitzende hier auch entsprechend im Ort. Ist das so, dass das Thema wirklich über alle politischen Grenzen hinweg einhellig in eine bestimmte Richtung geht?
Derzeit schon, würde ich sagen, aber es war ein langer Weg dahin, bis es soweit war.
Was sagen Sie als Bürgermeister, Herr Zengerle? Unideologisch geht man mit dem Thema um?
Ja, wir gehen bei uns im Ort mit jedem Thema unideologisch um. Für unsere Bürger ist es einfach auch wichtig, dass sie hier sinnvoll ihre Ersparnisse investieren können. Und unsere Bürger haben die letzten 10, 11 Jahre rund 24 Millionen Euro in regenerative Energien oder auch in Technik zur Energieeinsparung investiert. Und ich glaube, das ist ein ganz toller Wert. Und ich bin auch überzeugt, dass unsere Bürger weiterhin in diesem Bereich investieren werden.
Nun taucht die Frage auf, was hat sich für den Verbraucher, für die Bürger geändert, Herr Fiedeldey? Hat sich überhaupt was geändert, außer dass man jetzt auch Produzent von Strom ist?
Im ersten Jahr natürlich im Projektverlauf gar nichts, denn wir wollen den uninterveniierten, den normalen Zustand, das unintelligente Netz hochauflösend messen. Im zweiten Jahr binden wir dann den Kunden ein mit dem Autoorganisierungssystem So Easy und da wird der Kunde eben zum Prosumer, also er erzeugt, wenn er eine dezentrale Einheit hat und er verbraucht. Das ist Ziel des zweiten Jahres dann.
Stichwort Kosten, Herr Hoffmann. Sie haben ja eben selber gesagt, also der Flaschenhals muss noch entsprechend beseitigt werden. Also das heißt, es gibt noch entsprechenden Forschungsbedarf. Sind mit hohen Kosten auch in dem Bereich des Pilotprojektes insgesamt zu rechnen?
Also das Pilotprojekt, denke ich, ist erstmal außer Konkurrenz. Das ist ein staatlich gefördertes Projekt. Diese Forschungsmittel sind sowieso da. Und die Industrien, also hier beide, Siemens und das AEW, unterstützen das Projekt finanziell. Also von daher ist das für den Bürger zunächst kostenneutral. Ob die Energiewende, das wurde ja schon angedeutet, ist natürlich nicht kostenneutral. Aber ich stimme Frau Kämpfer zu. Es ist in der Tat so, dass der Netzanteil ist der kleine Bruder bei dem Gesamtinvest.
Nun haben wir auch das Stichwort Engpässe, Frau Kempfert, nochmal angesprochen. Da scheint es ja auch eine große Sorge zu geben, dass dann, wenn die Atomkraftwerke abgeschaltet sind, wir tatsächlich auch in energiereichen Industrien zum Beispiel Probleme bekommen könnten. Können Sie diese Ängste beseitigen?
Ja, Herr Spichalle aus Hamburg hatte ja im wichtigen Bereich angesprochen. In der Tat muss man auch fairerweise zugeben, dass wir jetzt nicht in ganz schneller Zeit sofort auf 100% erneuerbare Energien umsteigen können. Es ist ein Weg zu gehen. Und in der Zwischenzeit schalten wir Atomkraftwerke ab. Da muss man jetzt fairerweise sagen, wir haben eben schon das Wort Backup-Kraftwerk gehört. Das sind in erster Linie Kohlekraftwerke. Gaskraftwerke wären besser geeignet als Kohlekraftwerke. Sie produzieren weniger Treibhausgase. Sie sind sehr gut kombinierbar mit den erneuerbaren Energien. Sie sind aber nicht so wirtschaftlich. Und insofern muss man da leider sagen, werden an der einen oder anderen Stelle eben auch neue Kohlekraftwerke hinzugebaut werden. Das passiert auch schon heute. Aber in der Zukunft haben wir natürlich das langfristige Ziel, dann auch bis 2050 nach Möglichkeit auf diese Großkraftwerke verzichten zu können.
Herr Professor Mayer, nun taucht die Frage auf, wie lange tatsächlich solche Pilotprojekte auch noch brauchen. Wann meinen Sie, haben wir es geschafft, dass man sagen, wir haben jetzt tatsächlich alle Forschungen so abgeschlossen, dass die Energiewende in die Tat umgesetzt werden kann?
Also unser IRENE-Projekt, das ist ja nun gestartet in diesem Frühjahr, und also im April. Und dieses Projekt wird zunächst einmal 2 Jahre dauern, sodass wir dann zu diesem Zeitpunkt sicherlich auch die ersten Ergebnisse vorweisen können. Ich glaube, es hängt auch ziemlich ab von den Ergebnissen, die wir erzielen werden. Und ab diesem Zeitpunkt kann man sicherlich etwas Näheres sagen. Ansonsten ist es sehr schwer, in die Zukunft direkt zu prognostizieren.
Was ich noch interessant fand, Herr Fiedeldey, das ist ja ein bisschen auch indirekt angesprochen worden, dass man, indem man sagt, okay, wir brauchen autarke Energienetze, wir brauchen tatsächlich diese Energiewende, dass sich auch, sagen wir mal, Ihr Portfolio komplett verändert. Also bisher waren Sie der Stromanbieter, der den Menschen dann zu Hause ermöglicht, dass der Kühlschrank läuft oder der Fernseher entsprechend. Nun sind die Verbraucher selber die Produzenten. Wie wird sich Ihr Bild als Energieunternehmen verändern?
Also unsere klassischen Wertschöpfungsstufen in der Energieversorgung liegen ja im Bereich der Energieerzeugung, des Transportes und des Vertriebes, klassisch geprägt. Und ich gehe davon aus, dass wir im Rahmen der Systemtransformation auch ein ganz anderes Rollenverständnis haben werden. Wir gehen weg, ich sag mal auf der technischen Seite, vom Netzbetreiber hin zu einem klassischen Systemdienstleister. Und da wird es auch ganz neue Rollen geben, auch wenn wir gerade über das Thema Speicherung von elektrischer Energie gehen, und ganz neue Marktmodelle, die auch im ordnungspolitischen Rahmen heute noch gar nicht abgebildet sind.
Nun schauen wir mal auf das Jahr 2020, das, was hier derzeit schon ein Stück vorgelebt und auch entsprechend getestet wird. Frau Professor Kempfert, 35% Stromerzeugung aus regenerativen Energiequellen. Leistbar, schaffbar, was sagen Sie?
Ja, das ist ganz sicher schaffbar, wenn man nicht sogar noch mehr schaffen kann. Die Probleme dahin haben wir heute sehr stark beleuchtet. Einerseits wird man viel Leistung installieren können, das ist gar keine Frage. Die Probleme liegen eher beim Netz und bei der Speicherung. Und beim Netz haben wir heute sehr intensiv gesprochen. Ist es in der Tat die Aufgabe, sowohl Stromautobahnen als auch Landstraßen zu bauen und diese dann auch perfekt miteinander zu kombinieren über intelligente Lösungen. Wenn man das schafft, kann man unbegrenzt so weitermachen. Aber da liegt in der Tat der Flaschenhals. Das wurde eben ja auch schon richtigerweise gesagt. Und ich denke, auch beim Thema Speicherung brauchen wir mehr Lösungen, als wir im Moment im Blick haben. Aber dann, denke ich, ist es auf jeden Fall in Richtung 35% oder sogar noch darüber hinaus machbar.
Herr Kringel, die Herausforderung lösbar in den kommenden 10 Jahren aus Sicht der RWTH Aachen?
Mit Sicherheit lösbar. Also gerade zum Beispiel die Technologien, die wir hier im IRENE-Projekt einsetzen, sind alle für sich einzeln vorhanden. Die Kombination ist zu einem intelligenten System zusammenzubauen. Das möchten wir testen. Die Frage ist natürlich, zu welchen Kosten. Wir werden das am Schluss als neutrale Instanz, als Universität ganzheitlich bewerten, nach ökonomischen, ökologischen und auch technischen Kriterien, dass weiterhin zuverlässig der Strom aus der Steckdose kommen wird.
Nun war eine Frage noch, Herr Zengerle, übertragbar auf andere Regionen. Das, was Sie hier vorgelegt haben. Ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, rund 100 Gruppen kommen regelmäßig zum Ihnen aus dem In- und aus dem Ausland. Übertragbar auch zum Beispiel nach Norddeutschland, was Sie hier vorgelebt haben?
Es sind sicher nicht alle Komponenten übertragbar, aber sehr viele davon. Wir können zum Beispiel auch nicht alle Energieprojekte umsetzen, die zum Beispiel im südlichen Münchner Raum umsetzbar sind, zum Beispiel mit der Tiefengeothermie. Es sind aber überall ein bisschen andere Voraussetzungen da, aber ein Großteil unserer Aktivitäten könnten sicher in jeder Gemeinde stattfinden.
Nun haben wir eben gelernt, die Energiewende, sie geschieht auf dem Land und sie geschieht von unten, unter anderem durch Sie, Herr Einsiedler. Stichwort Speicherung. Haben Sie den Eindruck, auch dass da von unten heraus auch experimentiert, probiert wird?
Ja, auf jeden Fall. Also dass von unten im Kleinen mal was ausprobiert wird. Theorie ist vorhanden, gerade die Methanisierung. Erdgasleitungen, Erdgasspeicher sind vorhanden. Und das wäre für die saisonale Speicherung ein großes Plus.
Ja, meine Damen und Herren, das war die Länderzeit live aus dem Allgäu, aus Wildpotsried. Wir hätten noch eine ganze Menge mehr erfahren können über dieses intelligente Netz der Zukunft, auch wie die Energiewende gelingen kann. Dass hier etwas probiert wird, was in 10 Jahren dann tatsächlich bundesweit Wirklichkeit wird, davon haben wir Ihnen hoffentlich einen ersten Eindruck gegeben. Ich danke meinen Gästen heute Morgen, dass Sie hierher gekommen sind, mitdiskutiert haben. Frau Kempfert aus Bremerhaven zugeschaltet. Ihnen für Ihre Reaktionen. Wie gesagt, das war die Länderzeit. Am Mikrofon verabschieden sich
Renate Rutter
und Michael Röhl. Ihnen noch einen schönen Tag.
Deutschlandfunk.